Ja, es tut mir für alle leid, die traurig sind, dass der Gunnar nicht da ist. Aber ich denke, der Heilige Geist hat für alle was vorbereitet. Mein Thema ist Berufen zum Lobpreis. Und das ist schon ulkig, dass ich das jetzt halte, weil in der Schule, da hatte ich im Vorsingen immer eine 4. Aber bloß, weil ich einen Text konnte. Aber ja, meine Stimme hat sich etwas entwickelt, also ist nicht mehr so schlimm. Kann ganz gut im Gottesdienst mitsingen, ohne dass alle erschrecken. Berufen zum Lobpreis. Ich erinnere mich als Jugendliche, da gab es mal einen Jugendabend hier in Klingenthal zu dem Thema: Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu gibt's mich? Und da habe ich gedacht, da muss ich unbedingt hin, weil das will ich wissen. Wenn man 15, 16 ist, möchte man ja mal wissen, wozu bin ich denn da? Und dann wurde gesagt, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich muss gestehen, ich war furchtbar enttäuscht. Ich wollte doch jetzt wissen, was kann ich machen? Was soll ich denn jetzt tun? Das wurde mir nicht so richtig gesagt oder ich habe es nicht wahrgenommen. Aber inzwischen, da bin ich älter und mir ist klar geworden, dass es wirklich zuallererst um unser Sein geht, weil Gott schon alles Wichtige getan hat. Das Grundlegende hat Gott getan, auch an mir. Und das ist so schön, das verdient sein Lob. Wir sind berufen zum Lobpreis. Der Bibeltext, der das am besten verdeutlicht, steht in Epheser 1, Verse 3 bis 14. Heute gibt es keine PowerPoint, ihr müsst also gut zuhören. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. In seiner Liebe beschenkt er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt. Was bis dahin geheim war, wollte er durch Christus ausführen. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Das gilt aber auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Also es geht nicht nur um die Frage, was soll ich tun, sondern es geht darum, Gott zu erkennen und ihm die Ehre zu geben, ihn zu loben. Ich habe drei Punkte, also mindestens drei Gründe, Gott zu loben. Erstens erwählt, zweitens erlöst, drittens versiegelt. Gott erwählt. Das sind die ersten zwei Verse, also 3 bis 5. Über die Stichworte Erwählung und Vorherbestimmung kann man ja stundenlang diskutieren und sich ereifern und so weiter. Man kann darüber Bücher schreiben. Paulus diskutiert nicht, er betet an. Gleich geht es so los, Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Erwählung. Was fangen wir damit an, dass Gott erwählt? Erwählung heißt eigentlich nichts anderes als, ich will das. Wenn ich mir einen Katalog anschaue, meinetwegen Mode oder Sportartikel, dann gehe ich so vor, ich suche mir ein paar Teile aus, die mir gefallen und markiere die. Und später schaue ich mir die markierten Teile nochmal an und dann gibt es eine engere Auswahl. Und es kann auch sein, das, was mir heute gefällt, gefällt mir morgen nicht mehr. Aber wenn Gott erwählt, dann heißt das nichts anderes, als dass er mich haben will. Also ich will diese Teile aus dem Katalog haben und Gott will mich haben. Aber im Unterschied zu mir schwankt seine Entscheidung nicht. Er hat uns schon vor Grundlegung der Welt, wie es im Vers 4 heißt, geschaffen und uns erwählt. Und wie ist er bei seiner Erwählung vorgegangen? Also wenn ich was auswähle, dann gibt es halt bestimmte Kriterien, ne? Für Kleidung muss Sicht, Farbe, Form, Schnitt und so weiter passen. Für manche Menschen ist auch die Marke wichtig, muss halt cool aussehen. Aber welche Kriterien hat Gott angelegt zu unserer Erwählung? Im Vers 5 beschreibt Paulus ein einziges Kriterium. Seine Liebe zu uns. Gott hat uns aus Liebe bzw. in Liebe erwählt und vorherbestimmt. Die Frage ist nun, zu was er uns vorherbestimmt hat. Ein Kleidungsstück wähle ich aus, damit ich es anziehen kann. Ein Auto kaufe ich mir, damit ich es fahren kann. Manche kaufen es sich auch, um den Nachbarn neidisch zu machen. Aber so viel Geld habe ich nicht. Die Antwort, warum Paulus uns erwählt, die steht im 5. Vers, er hat uns erwählt, dass wir seine Kinder sein sollen, durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Er wollte mich als sein Kind haben. Natürlicherweise bin ich nicht sein Kind. Natürlicherweise bin ich ein Geschöpf Gottes. Und wenn ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, werde ich zu einem Kind Gottes. Also er adoptiert mich praktisch in seine Familie. Adoption, das kennen wir auch. Es gibt Ehepaare, die sich ein Kind adoptieren möchten. Und dann haben sie auch bestimmte Beweggründe. Vielleicht können sie keine eigenen bekommen oder wollen noch eins dazu. Sie haben bestimmte Beweggründe, die haben vielleicht auch Kriterien, nach denen sie sich vielleicht ein Kind im Kinderheim auswählen. Da möchte ich aus dem Buch Rasmus und der Landstreicher von Astrid Lindgren kurz was vorlesen. Da gibt es einen Jungen namens Rasmus, der in einem Waisenhaus aufwächst. Und dieser Rasmus hat kein beneidenswertes Leben. Und ein Höhepunkt für die Kinder in dem Kinderheim ist, wenn die Ankündigung kommt, morgen kommt ein Ehepaar, das sich ein Kind aussuchen will. Und ich zitiere aus dem Buch, es gab nicht ein Kind auf Vesterhaga, so hieß das Waisenhaus, das nicht von diesem Glück träumte. Selbst die hässlichsten und schwerfälligsten und unmöglichsten unter ihnen gaben die Hoffnung nicht auf, dass eines schönen Tages jemand kommen könnte, der aus einem unbegreiflichen Grunde gerade ihn oder sie haben wollte. Rasmus spricht mit seinem Freund Gunnar am Vorabend des großen Ereignisses über seine Hoffnungen. Gunnar ist Realist und macht Rasmus klar, dass grundsätzlich kleine, süße Mädchen mit lockigem Haar erwählt werden. Und damit hat Rasmus ein Problem. Er ist weder klein noch süß, zudem hat er glatte Haare und ein Junge ist er auch nicht. Gunnar behält recht, das Ehepaar kommt und nimmt Greta mit, ein kleines süßes Mädchen und natürlich mit Locken. Wenn Gott außer seiner Liebe noch weitere Kriterien bei seiner Erwählung gehabt hätte, würde keiner von uns hier als Kind Gottes sitzen. Gottes Kriterien wären unerfüllbar gewesen. Gott wollte dich und mich in seine Familie adaptieren, weil er uns liebt. Glauben wir das eigentlich? Nicht wissen wir das, sondern glauben wir das tief in unserem Herzen drinne. Also ich bin in Klingenthal christlich aufgewachsen, habe mich mit 14 Jahren dann bei der Konfirmandenfreizeit persönlich entschieden, dass ich mit Jesus leben will und weiß es eigentlich schon mein Leben lang, Jesus liebt mich. Und dann hat es viele Jahre gedauert, bis es mir tatsächlich von meinem Kopf, ich wusste das, ins Herz gerutscht ist. Also da war ich schon über 40. Da ist es mit einmal runtergerutscht. Und ich habe gedacht, ich habe ein Leben lang Kapseln genommen und auf diesen Kapseln, da steht drauf, Jesus liebt dich. Und dann sind die aufgegangen. Das hat irgendwie lange gedauert. Also da habe ich ein bestimmtes Buch gelesen und da ist es mir aufgegangen. Und da hat mich das mit einer solchen Freude erfüllt. Also es war unglaublich, ich habe mich so riesig gefreut. Und am nächsten Tag, da hat mich eine Frau angesprochen, die kannte mich kaum, die hat mich ein paar Mal gesehen. Und der sagt, sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen los? Sie strahlen, auch wenn Sie nicht lächeln. Und das war, und wie ich dachte, wirklich? Ja, konnte ich ja sagen, warum. Der Rasmus ist auf verschiedenen Umwegen doch noch zu Eltern gekommen, zu sehr guten Eltern. Und er hat dann einige Tage dort gelebt und dann kam bei ihm so eine typisch menschliche Eigenart zum Vorschein. Voller Zweifel fragte er seine neuen Eltern, Oskar und Martina, ob sie denn überhaupt einen Jungen mit glatten Haaren wollten. Er konnte sich das nicht vorstellen. Zitat: Einen Jungen mit glatten Haaren oder gar keinen, sagte Oskar. Das haben wir immer gesagt, Martina und ich. Rasmus' Augen strahlten. Sein Gesicht leuchtete. Das war ein Wundertag. Wunderbarer als jemals ein Tag in seinem Leben gewesen ist. Er hatte ein Zuhause. Die Zweifel an der Erwählung Gottes sind verbreitet. Da meine ich nicht so hochtheologische Fragen, sondern so tiefst die menschlichen. Hat Gott mich wirklich gewollt? Ich fühle es nicht. Und eigentlich entspreche ich ihm auch nicht. Und glatte Haare habe ich auch. Wahrscheinlich duldet Gott mich nur. Denken wir noch einmal an Gottes Kriterium für seine Erwählung. Gott erwählt mich, weil er mich liebt. Nicht, weil ich irgendwas vorzuweisen hätte und sei es lockige Haare. Das ist eine sehr große Ermutigung. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat sich für mich entschieden, weil er mich wollte. Gott erwählt mich, ist die erste Grundlage, auf die uns Paulus aufmerksam macht. Rasmus kommentiert die Aussage seiner Eltern, dass sie ihn haben wollten, mit Begeisterung und Dank. Und Paulus beschließt die Tatsache, Gott erwählt mich, auch mit einem Lob Gottes im Vers 6. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Mein zweiter Punkt, Gott erlöst. Das sind die Verse 7 und 8. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. In seiner Liebe beschenkt er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Gott erlöst uns. Das Wort Erlösung bedeutet wörtlich Loskauf und stammt aus dem Sklavenhandel. Wenn ein Sklave los- oder freigekauft wurde, dann gab es den Ausdruck Erlösung dafür. ein Sklave war praktisch von dem alten Herrn erlöst. Und dieser alte Herr hatte kein Recht mehr an ihm. Und das Bild überträgt jetzt Paulus auf uns Menschen. Wir sind losgekauft von dem Sklavenhalter Sünde. Jesus benutzt dieses Bild selber einmal, um seinen Auftrag zu beschreiben. Matthäus 20, Vers 28 steht: Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben. Also Jesu Auftrag war es, sein Leben selbst als Kaufpreis zu geben, dass wir von unserem alten Herrn, von der Sünde befreit werden, frei für den neuen Herrn. Als ich bei Campus für Christus in Dresden gearbeitet habe, da habe ich bei vielen Alpha-Kursen mitgearbeitet und ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hieß Matthias, der sagte: In der Welt giltst du als Versager, wenn du Verschiedenes nicht auf die Reihe kriegst, was in der Welt wichtig ist oder wo du gescheitert bist. Aber bei Jesus, da gibt's einfach einen Neuanfang. Und bei ihm gilt nicht mehr schneller, höher, weiter. Ich bin frei. Ich bin erlöst von diesen Maßstäben dieser Welt. Es hat sie so gefreut. Wir sind von dem alten Herrn der Sünde freigekauft und gehören jetzt zu Gott. Unsere Gewohnheit ist es oftmals, die alten Maßstäbe zurückzuverfallen, darauf hereinzufallen, wenn uns etwas lockt. Luther sagt ja, der alte Adam ist ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Und deswegen ist die Erinnerung gut, dass Gott mich erlöst hat. Und das ist ganz wichtig. Gott ist mächtiger als irgendwelche Gewohnheiten, oder Verlockungen, wo wir wieder in das Alte hinein verfallen. Und wenn ich dann wieder sage, dann ist es ungemein befreiend zu wissen, Gott hat uns nicht nur erlöst, er vergibt uns auch immer wieder. Das ist natürlich jetzt kein Freibrief, ne? Ich kann machen, was ich will und dann, Gott vergibt. Ne? So ist natürlich nicht gemeint, aber wenn uns das passiert, dann wissen wir, Gott vergibt uns. Er erlöst von der Herrschaft der Sünde und ist bereit, auch immer wieder meine Sünden zu vergeben. Und Gott vergibt gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, die Vergebung hat keine Grenzen, weder in der Häufigkeit einer Sünde noch in der Schwere einer Sünde. Und als Erlöste und Befreite dürfen wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Es steht auch wieder hier Vers 12. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Und der dritte Punkt, Gott versiegelt, die Verse 13 und 14. Das gilt aber auch für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Also Gott erwählt, er erlöst und er versiegelt uns mit Gott, dem Geist. Der dreieinige Gott hat mich also erwählt, erlöst und versiegelt. Was bedeutet das mit dem Versiegeln? Das kennen wir ja meistens bloß noch aus Büchern oder Filmen. Zur Zeit des Paulus war das eine gängige Praxis und auch bis heute hinein gibt es das. Zum Beispiel werden LKW-Ladungen versiegelt oder verplombt. Der Empfänger kann dann erkennen, dass diese Ware nicht angerührt wurde. Also die wird jetzt in Zukunft ihm gehören, vorher hat da niemand was rausgenommen. Paulus schreibt, dass wir von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Gott hat uns zu sagen, durch dieses Siegel als sein Eigentum ausgewiesen. Diese Person gehört zu mir und keiner hat irgendein Anrecht an demjenigen oder derjenigen, die oder der mein Siegel trägt. Das Siegel bedeutet somit den Schutz für den Weg, den wir als Christen gehen. Wie und wann ist diese Versiegelung geschehen? Vers 13. Das gilt aber für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt. Also drei Schritte. Gehört, gute Botschaft gehört, gläubig geworden, also die angenommen, ne, gläubig geworden und dann versiegelt. Und der Heilige Geist ist das Kennzeichen, dass ein Mensch zu Gott gehört, dass er Gottes Eigentum geworden ist. Und ein Siegel bestätigt auch die Rechtsgültigkeit eines Dokuments. In meinem alten Reisepass sind jede Menge verschiedene Stempel, verschiedene Siegel, die belegen, dass ich ein Visum für dieses oder jenes Land hatte, das damals in dem Zeitraum gültig war. Und der Beamte, der konnte dann sehen, dass ich da rein darf. Und wenn ich kein gültiges Visum, also kein gültiges Siegel gehabt hätte, hätte er mir können die Einreise verweigern. Und der Heilige Geist ist sozusagen die Garantie. Paulus beschreibt das mit ersten Anteil, also eine Anzahlung gewissermaßen, dass ich ein Recht habe, einmal bei Gottes himmlischer Herrlichkeit zu sein. Das Siegel beglaubigt sozusagen mein Visum für den Himmel. Das ist doch herrlich, ne? Paulus beschließt auch diesen Abschnitt mit der Anbetung Gottes. Also das Ziel und das Ergebnis jeder Handlung Gottes an mir ist seine Verherrlichung. Wir dürfen, wir sollen Gott loben mit Worten, mit Liedern. Und vor allem soll unser ganzes Leben als Christ, als Kind Gottes ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Und wie bin ich jetzt was zum Lobpreis seiner Herrlichkeit? Da habe ich 4 Punkte, sind aber ganz kurz, dann bin ich zu fertig. Also, wie bin ich etwas zum Lob seiner Herrlichkeit? Einmal, indem ich die Vergebung und somit die Erlösung annehme. Wenn jemand von euch nicht wissen sollte, wie das geht, kann er mich hinterher ansprechen. Zweitens, indem ich Jesus dafür danke. Und wer das erlebt hat, wie damals dieser Matthias, dass er frei geworden ist von diesem alten Herrn der Sünde, der erlebt es wirklich als großes Geschenk und der kann auch gar nicht anders, als dafür zu danken und sich zu freuen. Und die Freude strahlt nach außen. Das Dritte, ich bin ja versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber es ist auch gut, wenn ich mich immer wieder neu vom Heiligen Geist füllen lasse. Wir dürfen und wir sollen uns auch immer wieder vom Heiligen Geist füllen lassen, schreibt auch Paulus in einem anderen Text mal. Das wäre jetzt ein extra Thema. Und ich bin etwas zum Lob seiner Herrlichkeit, indem ich anderen diese großartige Botschaft weitererzähle, sie damit bekannt mache, sie damit locke, auch einmal in dieser himmlischen Herrlichkeit zu sein und schon jetzt als Erlöste mit Jesus zu leben. Also anderen weitererzählen. Berufen zum Lobpreis. Mindestens 3 Gründe, Gott zu loben. Erwählt, weil ich Kind Gottes geworden bin oder um Kind Gottes zu werden. Ich bin erlöst, um frei zu sein. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, um einmal bei ihm, bei Gott zu Hause zu sein. Amen.